Welcome, welcome back zu Feierabend, dem Agency Live Audio Recap.
What? Peinlich, was Intro vergisst.
Peinlich, was? Nein, okay, den machen wir nochmal.
Nein.
Doch, nein, das kann man nicht so. Kann ich ihn bitte nochmal machen?
Okay.
Das war ja völlig daneben. Ich habe mich so auf die Ansprache konzentriert.
Du hast auch noch falsch gesagt, das heißt nicht Welcome Back.
Ja, stimmt. So. Welcome, welcome zu Feierabend, dem Agency Live Audio Recap. Nicht live, aber in Farbe, mit fetten Insights aus der Kavallerie. Hier ist die Most Mindful unter den Demiuren, die Walking Green Flag unter dem Pferdemädchen, die achtsame Maus der Kavallerie. No cap, es ist Natalie Lehmner.
Hallo. Schön, dass ich hier bin.
Schön, dass du da bist. Ja. Ich dachte, ich gehe auf das Gen Z-igste aller Intros und dann direkt verkackt.
Was heißt No Cap?
Kennst du nicht?
Nee.
No Cap ist kein Witz, no joke.
Aha, mäßig. Nee, kann ich noch nicht.
Okay, wieder was gelernt.
Ich bin einfach zu alt.
Ich fand den Teil so irgendwie.
Aber davor war alles toll, das habe ich verstanden.
War verständlich.
Mindful, demure, das kenne ich.
Very mindful, very
das
demure.
Das war schon fast wieder out.
We listen and we don't judge. Ja, ich wollte auch, weil ich finde auch, tatsächlich, es gibt schon auch ein paar Wörter, wo ich mir dachte, welche Sachen kann ich noch sagen, die schon selbst bei mir auch schon cringe sind. Weil es gibt schon auch irgendwelche Sachen. Ich finde auch gerade diese ganzen TikToks und so, die ich bekomme, wo halt, und die sind ja jetzt auch schon eine Weile da, ist, wo quasi es heißt, Gen Z hat das Skript geschrieben für
ja, die kann ich
den
auch nicht
Geschäftsführer
mehr sehen.
Und es ist einfach so.
Ich habe das Gefühl, die kommen auf Insta langsam an, dass das jetzt gerade jeder
ja, und
war.
Die sind einfach ja. Irgendwie am Anfang, die ersten zwei waren witzig und danach ist es jetzt irgendwie so ein bisschen tatsächlich doch Fremdscham geworden.
Aber ich habe eins gesehen, das wir vielleicht auch mal nachmachen müssen. Ich fand es richtig witzig von irgendeinem Edeka in einem Dorf. Die haben so eins gemacht, da war so ein Schild, warum du bei uns die Ausbildung machen solltest. Und da waren so vier unmotivierte Leute, die haben alle ein Schild hochhalten müssen. Tolle Arbeitsbedingungen, gutes Team.
Ich glaube, das habe ich gesehen.
Und
ja.
Kommt zu uns ins Team. Und dann haben alle nur so kommentiert, ja, ich will bei euch kündigen, obwohl ich nicht bei euch arbeite. Aber das ist einfach ultra viral gegangen. Ich glaube, dadurch war es aber irgendwie schon wieder cool, weil es so cringe war, dass so viele Leute kommentiert haben, dass es irgendwie so was geworden ist.
Ja.
Ich fand's ultra witzig.
Ich meine, an sich ist das ja eigentlich der Super-GAU, ist deine Mitarbeitenden dahinzustellen und zu zeigen, dass die alle gar keinen Bock haben,
ja.
Bei dir zu arbeiten. Und wenn du es natürlich so schlau machst, ich bin mir nicht sicher, ob ich es gesehen habe, wenn du es natürlich so gut machst,
ich
dass
glaub,
die Leute das abfeiern.
Das war nicht beabsichtigt.
Da glaubst du wirklich, da ist der Marktleiter hingegangen oder die Marktleiterin
ja.
Hat gesagt, Leute, schnappt euch so ein dummes Schild,
ja.
Wir machen jetzt einen TikTok.
Und die alle so, nein, wir wollen nicht. Und der Leiter halt so, ja, ihr müsst jetzt aber. Und dann die so, ja, okay, und dann, finden wir gut, laden wir hoch.
Ach ja, krass. Das würde ich echt gerne wissen.
Aber ich glaube, es funktioniert auch nicht, wenn du es mit Absicht machst. Weil ich glaube, dann.
Ist mit Absicht gelangweilt gucken
dann würden
oder
die
so.
Die Reactions, glaube ich, nicht so kommen, wie sie da gekommen sind.
Ach ja, oder die Schauspieler natürlich sehr, sehr gut.
Nee.
Aber wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es nicht der richtige. Wenn die so gut schauspielen, dann wären sie wahrscheinlich schon auf der Schauspielschule.
Nee, das war auch das einzige Video von denen, was irgendwie gut, also erfolgreich war. Mhm. Also alle anderen waren so.
So ein One-Hit-Wonder-mäßig.
Ja. Das fand ich sehr witzig. Und sonst so.
Und sonst so? Ja, gehen wir mal wieder zurück zum Anfang. Es ist Donnerstagmorgen. Wir nehmen ausnahmsweise mal ein bisschen früher auf. Vielleicht müssen wir uns nochmal einen neuen Namen für den Podcast überlegen.
Frühstücksabend.
Frühstücksabend. Wäre geil, wir hatten doch schon mal eine Frühstücksfolge.
Stimmt.
Aber yes, was geht so bei dir in der Woche? Wie sieht's aus?
Einiges. Ich glaube, jetzt gerade ist irgendwie noch so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm, habe ich das Gefühl. Es ist irgendwie ganz viel, aber auch ganz viel Planung, was die nächsten Wochen betrifft, weil wir zwei große Projekte haben, die in die Shooting- und Drehphase gehen. Ich glaube, bei dem einen sind es 5 Drehtage und 5 Shooting-Tage und bei dem anderen sind es 15 Dreh- und Shooting- und Podcast-Tage. Und das ist einfach, ja, muss man ein bisschen gucken, wie man es plant und strukturiert, dass das auch alles klappt. Dann bist dann du eingespannt, ich bin eingespannt, der Simon ist eingespannt. Und noch ein paar Leute mehr.
Ich wollte auch, ich habe mir ganz fest vorgenommen, dass ich nicht sage, es ist die Ruhe vorm Sturm.
Oh.
Weil immer die Ruhe vorm Sturm ist, aber es ist so. Und ich freue mich auch schon richtig drauf und habe aber auch ein bisschen Respekt schon vor der Phase.
Ja, ich auch.
Weil ich weiß, es wird auf jeden Fall anstrengend, aber es wird auch auf jeden Fall auch cool. Und man ist vor allem, nee, es ist das größte Projekt, wo ich von Anfang an schon dabei war, also wo ich nicht irgendwie quer reingekommen bin, sondern wo man halt wirklich vom Konzept jetzt alle Phasen durchgeht und das auch einfach, ja, was Großes ist.
Das ist ja auch für alle das größte Projekt, was es jemals gab, weil es das größte Projekt ist, das wir je hatten.
Voll, und das ist, da habe ich, da bin ich natürlich schon ein bisschen in Ehrfurcht und freue mich auch drauf und bin jetzt auch gerade viel, und das ist irgendwie so witzig, weil jetzt ich so gerade wieder in die Projektmanagement-Schiene rutsche, die ich eigentlich immer versuche zu vermeiden, die aber häufig auch unvermeidbar ist. Also so quasi viel organisieren, viel irgendwelche, genau, gerade für die Shootings Sachen organisieren, Background-Checks der Leute zum Beispiel und so, um sich da ein bisschen schlau machen. Du hast
eine Excel-Tabelle der Hölle angelegt.
Boah, ich habe wirklich die Excel
an Max. Durchgearbeitet.
Ich weiß auch nicht, warum ich das nicht an Max gegeben habe, weil das war wirklich die Excel to end all Excel-Tabellen. ja, genau. Und das sind halt so Aufgaben, die einfach gemacht werden müssen und die in dem Moment vielleicht nicht so geil sind, die aber tatsächlich hinten raus wahrscheinlich total viel helfen, weil wenn man dann auf den Shootings ist und es einfach jemanden braucht, der einen Überblick hat und einfach alles schon mal gesehen hat, über alle Stories Bescheid weiß, quasi auch, was man darf und was man nicht darf und halt quasi einfach so einen Überblick. Und das ist schon, das hilft und das ergibt auch schon Sinn, dass man das als Konzepti irgendwie macht. Ja. Und ich werde immer mal wieder versuchen, mich so ein bisschen in Film reinzudrängeln.
Ich wollte gerade sagen, nicht nur Konzepti, sondern auch Filmi und Podcasti. Ja. Und
aber genau, Filmi habe ich jetzt so ein bisschen von mir auch weggedrückt, weil es auch ein bisschen unprofessionell, wenn man dann alles macht. Also wenn man da hinkommt und sagt, hallo, ich bin der Janik, ich mache Projektmanagement. Ich werde aber auch nachher mit Ihnen den Podcast führen. Sie müssen mir nur kurz Zeit geben, weil ich halt auch noch die Kamera und Ton würde ich auch noch machen, wenn es okay ist. Und genau, deswegen haben wir das jetzt auch ein bisschen aufgeteilt und das ergibt auch voll Sinn.
Ja,
yes. Ich glaube auch. Aber das wird spannend.
Und ansonsten gab es auch noch einen Kickoff für ein neues Corporate Design für eine Stadt in Baden-Württemberg. Und da freue ich mich schon richtig drauf.
Habt ihr schon verkündet im Montagsmeeting? Nee, oder?
Doch, also die Kavallerie weiß es schon. Aber die Hörerschaft darf es noch nicht wissen. Check. Aber da freue ich mich auf jeden Fall voll drauf, weil das ist, glaube ich, ein Projekt, wo man richtig viel strukturiert rangehen muss. Weil das halt, es gibt schon sehr viel. Man muss, die Hauptarbeit ist das irgendwie zu fassen und quasi alle Fälle in die Hand zu nehmen und das sinnvoll zusammenzuführen und dann irgendwie, ja,
gut. Deine Augen sind richtig aufgeleuchtet bei strukturiert.
So ja, aber ich glaube, dass das schon mir Spaß macht.
Ja. Ich habe auch echt noch ein paar, wir hätten auch noch ein paar bei uns, bei dem Projekt, wo wir jetzt drin sind, ist auch wirklich, sind die Ordnerstrukturen wieder direkt aus der Hölle. Und ich habe auch schon ein paar Mal mit Bianca gescherzt, dass wir dich einfach mal reinholen müssen für einen halben Tag. Und du mal Nale aufräumen.
Nalifizierung
des Projekts, also einmal alles ordentlich. Ja, eigentlich muss ich das, das müssen wir mal machen, einmal Ordnerstruktur wieder aufräumen.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich es neulich übertrieben habe, weil ich habe auch einen Ordner auf. Eigentlich immer, wenn ich irgendwo reinkomme und weiß, ich muss da nicht nur einmal rein, dann räume ich den auf, weil sonst drehe ich durch. Und ich weiß, ich habe mich zu viel aufgeräumt, aber dann war da auf einmal eine Excel weg vom Projektmanagement. Und ich weiß nicht, ich habe sie nicht bewusst.
Ob du die wegrationalisiert hast.
Und das ist dann vielleicht auch manchmal ein bisschen zu viel, Fragezeichen. Aber wenn man es von Anfang an so machen würde, gäbe es das Problem gar nicht.
True. Und
ja.
Also ist die Frage, ob man eine verlorene Excel in Kauf nimmt dafür, dass man dann quasi sich Stunden an Sucharbeit spart. Da muss man wahrscheinlich einfach so ein bisschen auflegen.
Ja. Naja, ansonsten war letzte Woche der Freitag ziemlich krass. Ich sag nur 5,4 Millionen Views auf TikTok, tausende Stunden Wiedergabezeit von unserer kleinen Aktion, die wir an der Straße gemacht haben.
Yes, ich dachte mir jetzt auch, wie erklärt man das? Wie kommt man zu dem Thema hin und so? Und ich fand es so schön. Also nochmal kurzer Recap, vielleicht für die alle, die es hier nicht mitbekommen haben. Sonntagwahl, es war natürlich für uns irgendwie schon auch klar und es war auch schon ein bisschen im Gespräch, so was macht man irgendwie, weil die Cover hat ja schon auch eine Geschichte, schon seit längerem irgendwie sich dann immer mal wieder politisch auch zu äußern und politischen Content zu machen und sich zu positionieren.
Ich glaube, das war sogar vor einem Jahr mit der ersten Anti-AfD-Aktion mit unseren Plakaten, warum man nicht für die AfD arbeiten würde.
Genau, und jetzt dann kam die Wahl und dann war auch klar, was machen wir und
alles begann mit einer Rundmail von Björn.
Ich weiß auch, wir haben auch, als wir an Marks Geburtstag, den haben wir ja auch uns freitags mal getroffen und dann den Film von Mark geguckt und noch ein paar Bierchen getrunken. Und da ging es dann tatsächlich auch schon in der Runde die Ideensammlung rum, was können wir jetzt eigentlich noch machen und so. Und ich finde es total, ich war am Anfang echt mega skeptisch bei der Idee. Ich fand die am Anfang echt gar nicht so geil.
Ich war
geil.
Mir auch nicht sicher.
Also genau die Idee von Björn und Marc, da hier direkt vor unserem Office an der Hauptstraße raus aus Tübingen beziehungsweise rein nach Tübingen eine Bühne aufzubauen mit Bannern, so richtig im Studenten-Style quasi, ihr hupt, wir machen XY und das natürlich auf die AfD gedreht. Wenn ihr nicht die AfD wählt, dann hupt doch einmal bitte. Und ich hatte total Angst, dass das eben so ein bisschen in diese studentische, nicht ernste, ihr hupt, wir saufen Richtung geht und dachte irgendwie, ist das jetzt die richtige Tonalität, weil ich aber auch gemerkt habe, ich bin so total ernst in dem Thema. Also was heißt auch total, vielleicht auch ein bisschen pessimistisch geworden, zu sagen, mit so einer Lachaktion finde ich das nicht angemessen, auf so eine ernste, auf so eine ernste gesellschaftliche Lage zu antworten. Und hätte nicht falscher liegen können, so jetzt vom Gefühl
auch. Ja, ich war auch voll aufgeregt und war so, oh Gott, ich kann mich da noch nicht an die Straße stellen, das wird ja voll unangenehm. Aber an dem Tag habe ich dann auch geholfen, die Schilder zu malen. Es hat richtig Spaß gemacht, dann haben wir uns noch ein paar schöne Sprüche ausgedacht. Und da sind wir auch schon so ein bisschen drauf gekommen, wir wollen gar nicht so sehr in die Fuck-AfD-Richtung gehen, haben wir auch ein Schild gehabt, aber wir wollen eher in die Richtung gehen, Liebe zu verteilen. Da hatten wir eher so Spread-Love-Schilder, so Jiha gegen rechts, also eher so mutmachende und liebe Schilder mit vielen bunten Farben. Und ich finde, das hat dann auch schon ein bisschen die Richtung vorgegeben, in die es dann gegangen ist. Also dann kam ja auch von Björn noch ganz viele Leute, seine Familie, seine Kinder mit bunten, glitzernden Pompoms und allem. Und dann hatten wir so Hupen und alles. Und dann
voll. Und ich, ja, und ich glaube, das ist auch, das hat tatsächlich, und das hätte ich so nicht gedacht, und ich finde es voll schön, weil es dadurch noch mehr gehittet hat, ist, dass es so diesen Nerv getroffen hat, dieses, alle sind ernst, alle sind grimmig, alle sind auch so ein bisschen, alle haben auch vielleicht Angst, so vor dem, was kommt. Also ich auch zum Teil, so denke ich mir so, okay, was geht jetzt die nächsten 4 Jahre ab? Und das ist, war wirklich genau in dem Moment, so der Freitag vor der Wahl, war das eigentlich voll das, was ich gebraucht habe. Auch die Sonne kam raus.
Aber was haben
richtig
wir gemacht?
Gut.
Vielleicht noch kurz. Genau, wir haben uns dann um 15 Uhr, haben sich alle vorbereitet und wir haben ein Banner verteilt, 100 Meter quasi vor uns, dass in 100 Metern kommt Hupen, wenn du nicht die AfD willst und wir freuen uns oder und wir feiern es dann drauf. Und dann standen wir da mit unseren Sachen, Musik lief noch und dann haben wir uns gefreut und gefeiert.
Yes.
Vor allem Moritz.
Moritz hat richtig Gas gegeben. Ich fand es auch richtig schön zu sehen, dass voll viele Leute aus der Cover da waren, dass andere Leute da waren. Und ich fand es mega schön, wie viele Leute gehupt haben, wie sich Leute gefreut haben. Man hat gesehen in den Autos, die sind vorbeigefahren. Wir haben uns wurde gewunken, Leute haben gelacht.
Ja. Ich musste auch immer fast heulen. Also ich habe da immer Tränen in den Augen, wenn ich so sehe, Menschen stehen so zusammen für was und es kommt gut an. Und dann bin ich, also habe ich immer so ein bisschen Pipi in den Augen, weil mich das voll berührt. Ich weiß nicht, ich war auch letztes Jahr, glaube ich, auf so einer Demo gegen rechts und da muss ich auch immer heulen, wenn ich so merke, weiß nicht, hier passiert irgendwie was Gutes und alle stehen zusammen.
Für mich hat es sogar das Gefühl von der Demo noch bei weitem übertroffen, also weil es mich auch so, ich habe gemerkt, es hat mich so, es war auch wirklich lachhaft gutes Wetter. Also es war ja die ganze Zeit
ein T-Shirt und
einen Pulli.
15
und dann
Grad.
Kam an dem Freitag die Sonne raus.
Danke Klimawandel, aber
es war ja wirklich alle Zeichen standen da drauf, dass wir das jetzt machen müssen und dass die Sonne scheint. Ja.
Und ich finde, das war so ein Abi-Streich-Feeling. So, man schwänzt die Arbeit und ist draußen und trinkt Bier und macht irgendeine Scheiße an der Straße. So ein bisschen hat sich manchmal auch angefühlt.
Voll.
Und nur, dass halt die Chefs auch dabei waren.
Ja, und das quasi, wie du schon gesagt hast, so, dass alle zusammenhalten und dass dann auch einfach darum geht, so viel Trubel wie möglich zu machen und so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Das hat mich so glücklich gemacht, weil es nicht wie bei einer Demo, es war ja auch tatsächlich gleichzeitig und auf dem Holzmarkt in Tübingen eine Demo, kurz vorher, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob es 5 Jahre Hanau war oder einfach eine Brandmauer-Demo sozusagen. Und die gibt's ja in Tübingen auch häufig und war auch schon bei der ein oder anderen Demo in Stuttgart oder in Tübingen. Und da habe ich aber auch immer das Gefühl, da ist auch so dieser Zusammenhalt da. Da habe ich aber immer das Gefühl, da ist die Stimmung eine andere, weil es so eher so ein bisschen mahnend ist.
Bedrohlicher.
Irgendwie bedrohlich, auch in dieser Masse zu stehen, die natürlich laut ist, was auch wichtig ist. Aber es kam nicht an dieses Gefühl ran, am Freitag einfach glücklich zu sein, zu lachen. Ja. Und ich hätte es nicht gedacht, aber auch ein bisschen zu lachen über die Leute, die nicht gehupt haben.
Ja, ich hatte auch das Gefühl, wir sind die Guten quasi. Wir sind die Mehrheit, die lacht und die freundlich ist. Und die anderen, die nicht unserer Meinung sind, das sind die Leute, die alleine in dem Auto hocken und grimmig gucken und keinen Spaß im Leben haben, hatte ich so das Gefühl.
Voll. Und das
klar, die fand auch einfach die Aktion doof. Aber das war schon so, ich hatte das Gefühl, wir sind mehr. Und das hat mir total viel Hoffnung gegeben. Und wir sind lieb. Mhm. Ich weiß es nicht.
Und ich meine auch, dass die Leute ja nicht nur einfach dann dran vorbeigefahren sind, sondern dass sich auch Leute teilweise dann entweder aufgeregt haben. Wir haben ja auch den einen oder anderen Vogel oder einen Stinkefinger auch bekommen tatsächlich. Und dass man ja gemerkt hat, dass das die Leute schon auch richtig, richtig mitnimmt und dass das in denen ja auch was auslöst. Und ich mich echt frage, wenn man jetzt aus der Perspektive des AfDlers, der halt im oder der AfDlerin, die im Auto sitzt und dran vorbeifährt und sich da so angegriffen fühlt, ob das dann tatsächlich auch vielleicht beim dem einen oder anderen so einen kurzen Moment der Reflexion vielleicht ausgelöst hat, zu sagen, krass, die sind halt alle gerade mega happy und mich macht das gerade richtig wütend, ob man dann noch mal drüber nachdenkt, vielleicht
nicht. Ich glaube, das wäre total cool, aber ich habe das Gefühl, dass
ist wahrscheinlich
nicht. Also ich habe das Gefühl, die sind eher was machen, denn die Vögel da, zum Glück bin ich nicht daran Meinung. Ich glaube,
wahrscheinlich.
Das ist, aber für mich war das auch gar nicht das Ausschlaggebende, das war gar nicht das, also für mich persönlich, das hat Björn ja auch mal gesagt, dass wir hoffen, auch den einen oder anderen vielleicht noch zu bekehren oder so, aber daran glaube ich irgendwie nicht, auch im Anbetracht der Ergebnisse. Aber es war einfach für mich dieses Hoffnung geben, dass so viele Menschen eben nicht solche Meinungen vertreten.
Das stimmt.
Das war für mich, hat mir extrem geholfen und auch sehr gut getan, einfach für die Seele. Und wir hatten ja auch auf TikTok das Video, was einfach eine, die vorbeigelaufen ist, die hat uns kurz gefilmt, das hochgeladen und die hat die 5 Millionen Views bekommen und so viele Kommentare, wo auch so viele Menschen geschrieben haben, warum geht dieses Video 30 Minuten oder so? Ich habe das jetzt gebraucht, danke für diesen Hoffnungsschimmer. Und das fand ich auch richtig krass, was für Reaktionen wir bekommen haben. Also auch, wie das auf Instagram in den Stories weggeteilt wurde. Wir selber hatten dann ja auch unser richtiges Video hochgeladen. Es hat dann ja auch immerhin 40.000 Aufrufe bekommen. Und das war einfach heftig. Also ich finde, das Wochenende war so eine emotionale Achterbahnfahrt für mich mit der ganzen Euphorie. Ich habe dann jede Stunde gecheckt, okay, wie sieht's jetzt aus? Was ist jetzt los? Was ist passiert? Ja, und dann halt Sonntagabend war dann irgendwie wieder die Laune bis
zum Unweisgefühl.
Ja, wir haben was gemacht und es hat nichts gebracht. Aber darum ging es ja auch nicht. Und
ich glaube auch den Leuten, die das gebraucht haben, denen hat es Hoffnung gegeben.
Ja.
Ich finde es auch total cool, weil das Wichtigste ist halt auch. Und deswegen, wir wussten auch, das Video, es ist so lustig, dass es am Ende nicht das Video ist, was wir gemacht haben, sondern dass es irgendein random Video ist. Aber das ist ja die Hauptsache, weil es war uns wichtig, dass es in irgendeiner Form ein Video gibt, was eine gewisse Reichweite erhält. Und das ist auch so ein Thema, weil ich das Gefühl habe, es haben auch ganz, ganz viele Leute in die Kommentare geschrieben, ich finde es so schön, was ihr macht oder so, aber ich wohne hier in Thüringen oder ich wohne hier ganz...
Hier könnte man das nicht machen.
Hier könnte man das nicht machen. Hier würde man wirklich wahrscheinlich in Lebensgefahr schweben, wenn man so eine Aktion macht. Und dass man die Leute erreicht und dass man außerhalb von Tübingen, weil das ist natürlich auch so ein Thema und das habe ich auch immer das Gefühl, auf jeder Tübinger Demo ist, in Tübingen ist es leicht, auf eine Demo zu gehen.
Und die Ergebnisse in Tübingen sprechen ja auch für sich. Also ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber die waren natürlich ganz anders als im Rest von Deutschland.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, auch in Tübingen gibt es nicht mehr viele Leute, die man noch überzeugen muss. Und deswegen ist es aber ja gerade wichtig, das nach außen hin wirksam zu machen und nach außen hin zu zeigen, allen Leuten in Deutschland, dass es auf jeden Fall auch Hoffnung gibt und dass es wert ist, für seine Meinung einzustehen. Und man muss sich ja natürlich schon dem Privileg echt bewusst sein, zu sagen, hier ist es natürlich super einfach, für die Meinung einzustehen, für Toleranz, für Menschenrechte. Den Klimawandel gibt's und wir müssen da was tun und wir sind verantwortlich. Aber genau, hier ist das natürlich einfach und deswegen fand ich das dann auch schön und fand's auch natürlich aber auch berührend in den Kommentaren eben zu sehen, dass es ganz viele Leute gibt, die so ein bisschen wahrscheinlich eingekerchert sind in ihrem Umfeld von anderen Meinungen und wahrscheinlich auch von ziemlich viel Hass und auch nicht, weil die Menschen um sie herum Hass erfüllt sind, sondern weil die Umstände andere sind und so.
Das ist auf jeden Fall echt schön, dass wir dann auch da ein bisschen Hoffnung in die Welt tragen konnten. Und einfach ein bisschen Liebe. Also es war ja einfach auch, das Video war ja auch ultra wholesome geschnitten. Ich fand es übrigens richtig toll geschnitten. Also sowohl das Sounddesign als auch die Bilder. Props an dich, Yannick.
Thank you. Gut. Muss ich die Props direkt auch mal weiterleiten an Marc, weil tatsächlich das auch, ich saß dann noch, glaube ich, bis 23 oder 24 Uhr hier und mit Simon auch noch, der auch noch an irgendwas gewurschtelt hat, oh, und Gott. Nadja, die auch noch die Bilder sortiert hat, und das waren dann, ich glaube, wir hatten über 500 Bilder natürlich immer wieder.
Ja, auch tolle Bilder.
Sehr, sehr schöne Bilder, ja. Und dann ging es natürlich darum, welche Bilder posten wir jetzt, so, dann war auf einmal, und es war halt witzig, weil in der ganzen Zeit, wo wir, also ich habe mir richtig einen Kopf gemacht, so, was posten wir jetzt, das muss jetzt sitzen, so. Und in der Zeit ist das andere Video schon viral gegangen und wir saßen hier und haben uns noch Gedanken gemacht.
Ich fand es auch fast ein bisschen schade, weil auf dem anderen Video, da sind wir fast, die meisten von uns sind von dem Banner verdeckt und man sieht eigentlich nur Marc und Moritz und sonst sieht man gar nicht, wie viele wir waren. Weil wir waren ja auch einfach eine Menge, dass wenn man da vorbeigefahren ist, ich hab auch einmal eine Runde mit Max dran vorbeigemacht, wie viele Leute da auch hintereinander standen und es hat so gar nicht aufgehört. Und das hat man leider in dem Video gar nicht gesehen, aber...
Aber ich meine, wir haben es für uns, ja, wir haben es jetzt für uns, für die Nachwelt, und tatsächlich war auch ja ursprünglich der Gedanke, das ganz anders aufzuziehen. Also das hatte ja auch dann, während die Veranstaltung ging und während ich im Schnitt saß und mir das ganze Zeug angeguckt habe, ging es in eine völlig andere Richtung, weil wir in unsere Idee das viel dramatischer geplant hatten mit, das wird so eine richtige Hauruck-Aktion und hier 15 Uhr, die Uhr tickt und wir ziehen alle raus und machen die Aktion für eine Stunde und dann kommt die Polizei und schmeißt uns alle raus. Marc wird in Handschellen abgeführt. Irgendjemand schreit noch was. Marc wird so der Kopf.
Marc geht zu Boden.
Marc wird umgetackelt. Björn wird so der Kopf, wird ins Polizeiauto gedrückt. Er hält nur noch einen Stinkefinger raus oder eine Faust. So ein richtig kämpferisches Symbol. Das war ja irgendwie so, das waren alles die Visionen, die irgendwie in dem Video hätten am Ende landen können. Hab dann auch mal so eine Version, die in die Richtung ging, geschnitten dann an dem Abend und so. Hab die noch Marc und Björn geschickt. Björn fand's cool. Marc meinte so, er weiß nicht, ob das die Richtung ist, die wir jetzt eigentlich haben wollen. Mhm. Er meinte, lass es wirklich so simpel wie möglich halten, dass man direkt versteht, worum ging's in der Aktion. Und alle haben mitgemacht. Und die Bea hat ja auch noch mitgefilmt, da war ich sehr dankbar. Das heißt, wir hatten viel Material. Und ja, deswegen ist es dann aber auch am Ende der Schnitt geworden. Mit, genau, mit Marcs Input zu sagen, so, wir gehen einfach auf Love und nicht auf die dramatische Agenturaktion. Und ich glaube, das fand ich auch cool, weil ich glaube, viele Leute auch nicht das Gefühl hatten, dass es jetzt gerade ein Unternehmen ist, was das macht. Mm. Sondern ich glaube, es hat sich für viele Leute auch einfach nach so einem
random Leuten
angefühlt, die das halt irgendwie organisiert haben und so. Und das finde ich auch cool, dass wir uns da als Unternehmen irgendwie rausgenommen haben. Wir
haben Omis und haben uns Kinderriegel beim Aldi gekauft und die uns vorbeigebracht. Das war auch richtig lieb.
Ja, voll. Und ich finde es eine geile Aktion zu wissen, dass wir das sind und dass wir das waren und dass wir hier arbeiten und so und dass wir einfach jetzt einen Freitag halt dafür geopfert, geopfert haben, aber so, dass wir einen Freitag da investiert haben.
Investieren durften ja auch.
Genau, während der Arbeitszeit sowas zu machen. Und es ist vielleicht auch eine ganz schöne Überleitung und ich glaube auch nämlich, wenn wir jetzt uns mehr als Kavallerie gebrandet hätten in der Aktion, zu sagen, guck mal, wir machen das jetzt als Agentur und Agentur gegen rechts und so, dass das, glaube ich, auf viel verhaltenere Reaktionen gestoßen hätte und dass, glaube ich, so dieses Misstrauen auch dann direkt da gewesen wäre. Dann wäre es halt
irgendwie so gleich eine PR-Aktion oder sowas.
Genau, und das sollte es ja gerade nicht sein.
Ja.
Und gleichzeitig finde ich es aber auch cool und finde es auch, wir dürfen da auch ganz stolz Kavallerie draufschreiben, zu sagen, wir sind ein Unternehmen, was Haltung zeigt und wir sind ein Unternehmen, was einfach dafür auch einstehen will und was auch so eine gewisse Verantwortung bei sich sieht, sich zu solchen Themen zu äußern. Ich glaube, es ist aber nicht überall so.
Nee, ich habe aber auch viele Nachrichten auch bekommen, ja, Hammer Arbeitgeber und krass, dass ihr das bei der Arbeit macht, sowas und so. Und da ist bei mir schon auch so ein Gefühl von Stolz irgendwie auch entstanden und auch so Dankbarkeit, dass ich zu sowas irgendwie auch gehören darf, wo man sowas macht und wo man sich auch so dann sicher fühlt, weil ich auch dachte, krass, es gibt so viele Menschen, wo ich gar nicht weiß, wie die vielleicht wählen oder wie die denken, aber ich weiß, dass bei meiner Arbeit, da wo ich jeden Tag hingehe und Zeit verbringe, dass es da die meisten Menschen so sehen wie ich. Und das war für mich auch ein gutes Gefühl einfach.
Jetzt will ich sehe schon, ich sehe jetzt, ich denke immer in Internet-Troll-Kommentaren, jetzt sehe ich schon den Troll drunter schreiben, ja, hier alle, ne, in ihrer linksgrünen Bubble in der Agentur oder so.
Stolz to be linksgrüne Bubble.
Stolz in der linksgrünen Bubble, stolz einfach in einer Agentur zu arbeiten und stolz mit Leuten zusammenzuarbeiten, die einfach ein ähnliches Wertebild vertreten, das halt einfach für Toleranz und für Menschenrechte steht. Und da finde ich, da ist der Unterschied natürlich schon hart zu sagen, ist das jetzt eine Bubble oder ist das einfach eine Haltungsfrage? Und ich bin auch proud to be in dieser Bubble. Und vielleicht biegen wir jetzt so ein bisschen auf das Thema ab. Nämlich, yes. Wir wollten ja heute ganz konkret auch in Anknüpfung an den Freitag über Werte in Unternehmen und Haltung in Unternehmen so ein bisschen quatschen.
Ich habe auch gemerkt, ich bin kein besonders politischer Mensch. Also ich interessiere mich dann nicht so dafür, wer jetzt irgendwie was gesagt hat und hier und da. Aber jetzt irgendwie schon. Also ich verfolge nicht jede Nachricht, aber mir ist das Thema wichtig. Und ich finde es auch wichtig, da irgendwie Stimme zu zeigen. Und dann habe ich halt auch drüber nachgedacht, so was für Werte denn irgendwie so noch wichtig sind und was irgendwie auch wichtig ist. Also inwiefern ist es wichtig, welche Werte der Arbeitgeber vertritt und inwiefern man sich mit dem auch persönlich irgendwie identifizieren kann. Und ich dachte, darüber können wir ein bisschen reden.
Jetzt, oder? Und jetzt würde ich einmal mal die These in den Raum stellen. Ich habe, glaube ich, in meinem Bekanntenkreis sehr, sehr viele Leute, denen das bis zu einem gewissen Grad vielleicht egal ist. Die sagen, Arbeit ist Arbeit und man sieht es auch, finde ich, ganz häufig und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es in dem einen oder anderen Kommentar von den, wir müssen jetzt nochmal die ganze Zeit sagen, wie viral es gegangen ist, von den 7.500
5,4 Millionen
und von den 8.000 Kommentaren oder
7,5. 800.000.
Nee, Kommentare.
Und es waren doch mehr.
800.000 Likes, glaube ich.
Ah ja, viele, viele, viele Menschen.
Viele haben kommentiert und ich glaube, dass auch ganz häufig der Vorwurf ja kommt, zu sagen, warum muss immer alles direkt politisch sein? Warum kann man nicht Arbeit mal Arbeit sein lassen? Warum kann man nicht Kunst mal Kunst sein lassen? Höre ich unter ganz vielen, sehe ich unter ganz vielen Videos von zum Beispiel KünstlerInnen, die sich politisch äußern oder so. Und da will ich die Leute, dass ich irgendwie immer schon so ein bisschen schütteln, so vom Gefühl her. Aber wie ist so bei dir die Wahrnehmung?
Ich habe das Gefühl, es geht ja gar nicht darum, dass die Kavallerie sagt, wir wählen alle die und die Partei, weil wir das so machen. Das ist ja überhaupt nicht so. Sondern ich finde, jetzt geht's halt darum, dass halt eine reale Bedrohung existiert für alles, wofür wir in diesem Land eigentlich stehen und wie wir leben wollen, für unsere Lebensweise, finde ich. Und ich finde, da kann man halt nicht mehr stumm sein. Also ich finde, das halt, es geht da auch über auf Social Media rum, dieses, was hätten wir damals gemacht und dieses nie wieder ist jetzt. Und ich sehe auch immer so Videos, wo halt der Aufstieg der NSDAP 1:1 verglichen wird mit dem Aufstieg der AfD. Und das finde, also ich, für mich ist das eine reale Bedrohung einfach. Und deswegen finde ich das auch wichtig, zumindest zu sagen, wir stellen uns dagegen. Also nicht, wir sagen nichts und wir sagen auch nicht, wählt die und die, aber wir sagen, wir sind gegen das, was hier passiert.
Absolut.
Und das, also ich finde nicht, dass das jedes Unternehmen tun muss, aber ich arbeite gern bei dem Unternehmen, das es tut.
Mhm. Ich finde auch, ich glaube auch tatsächlich ist es ja ganz arg abhängig von der Unternehmensgröße, so wie man sich, natürlich würde jetzt, ist hier unter 40 Leuten, die in Tübingen arbeiten, wahrscheinlich einfacher, so einen Wertekonsens herzustellen, als jetzt, was weiß ich nehme jetzt mal ganz beispielhaft irgendwie so ein großes Unternehmen wie KUKA oder so, für die wir arbeiten und so, und die ja auch aber ein festes Wertebild haben, wo aber natürlich viel mehr Menschen auch auf einer viel größeren Ebene in verschiedenen Ländern zum Beispiel mit drin hängen oder so. Und trotzdem bin ich auch voll der Meinung, dass man sich als Unternehmen oder als Künstler oder Künstlerin oder was auch immer eigentlich nicht so ganz rausziehen kann, weil ich finde auch immer dieses Argument, so warum muss immer alles gleich politisch sein, ein bisschen ein Trugschluss, weil einfach zwangsläufig alles immer politisch ist, weil wir natürlich alle zu jedem Zeitpunkt hier in der Gesellschaft leben. Und es auch verstehen können, dass wir die ja mitgestalten können und dürfen und auch in dem, was wir arbeiten und so wie unser Unternehmen sich verhält, ja auch die Politik beeinflusst und vice versa. Heißt, eigentlich ist immer alles politisch, nur manchmal nimmt man es halt mehr wahr und manchmal nicht. Und also so auch Unternehmen, finde ich, Haltung zeigen ganz, ganz wichtig. Aber auch da natürlich die Frage, und deswegen auch haben wir die Leute natürlich in den Kommentaren so ein bisschen auch zu denken gegeben, es ist natürlich auch was Krasses, wenn du vielleicht in einem Unternehmen arbeitest, weil du vielleicht jetzt irgendwo im Dorf woanders in Deutschland wohnst und da gibt's halt nicht so viele Unternehmen, du willst aber zu Hause bleiben und dann suchst du dir halt da ein Unternehmen und merkst, dass du surrounded bist von Leuten, die im schlimmsten Fall also wirklich, was weiß ich, rechtsradikal sind oder so und du aber in diesem Unternehmen so ein bisschen vielleicht gefangen bist.
Ja.
Das ist natürlich schlimm. Und dann die Frage, arbeitet man dann trotzdem und ignoriert das so ein bisschen weg? Oder sagt man dann, okay, nee, dann muss ich mir was Neues suchen?
Ich finde, das ist ja auch eine privilegierte Situation zu sagen, ich bin jetzt auf den Job nicht angewiesen, ich kann mir einfach, genau. ich kann einfach kündigen, weil mir die Werte nicht passen. Das kann ja auch, kann man ja nicht von jedem erwarten, dass der seine Existenz aufs Spiel setzt. Und das finde ich, muss man auch nicht. Aber was ich gerade noch auch noch sagen wollte, ich finde, es ist, man ist ja auch nicht immer sofort politisch, nur weil ein Unternehmen halt Wert hat und die vertritt, sondern ich finde, das geht halt so automatisch ineinander über, wenn man irgendwie sich einsetzt für Gleichberechtigung, für Diversität, für Klimaschutz, dann ist es halt einfach eine politische Richtung, die nicht mit allen übereinstimmt. Und von daher ist man da ja, ohne es zu wollen, auch ein Stück weit politisch. Ich habe auch noch ein bisschen überlegt, was es eben noch für Werte gibt, die da vielleicht auch so ein bisschen reinspielen, wollte die mit dir einfach so ein bisschen abklopfen. Und ich glaube, den ersten hatten wir auch schon so ein bisschen, so dieses Thema Gleichberechtigung und Chancengleichheit. Mhm. Ich finde, da haben wir, glaube ich, schon mal eine Folge drüber gemacht, meine ich noch, über deine Bachelorarbeit oder so. Zumindest hat mir das bei mir irgendwie geklingelt. Das ist da, also da geht da auch sowas rein wie irgendwie Feminismus, Diversität und so weiter. Und da hattest du ja noch gesagt, dass unser Montagsmeeting da total super ist, weil jeder mal die Chance bekommt, irgendwie eine Stimme zu haben. Und dass wir so zum Beispiel Diversität leben, auch wenn wir jetzt nicht aus jeder Kategorie einen Menschen abbilden können.
Voll. Und wir haben ja jetzt quasi auch den nächsten Schritt gemacht und haben ja extra jemanden dafür eingestellt. Also wir haben ja jetzt die Annalena. Stimmt. Das ist ja eigentlich auch der größere Schritt, jetzt sogar noch zu sagen. Ja. Wir haben jetzt extra eine Person. Also uns ist die finanziellen Mittel wert, zu sagen, wir haben jetzt eine Person, die sich nicht exklusiv, aber auch mit solchen Themen beschäftigt und auch auf dem Gebiet.
People and Culture Managerin.
Genau.
Nicht mehr per irgendwie HR oder so, sondern sie macht Personalthemen.
Vor allem und nicht auch, ich finde es auch total gut, dann zu sagen, nicht einfach, wir schmeißen alles an Personalthemen einfach auf die Becky und schauen wir mal so, sondern dass auch da die Entscheidung getroffen würde. Wir wollen da tatsächlich einfach das entlasten und dem Ganzen noch mehr Beachtung schenken, indem wir das auf zwei Schultern verteilen. Und das finde ich eine total schöne Sache. Das ist auch, glaube ich, immer ganz gut, sich da auch an die eigene Nase zu fassen. Nochmal, und da bin ich jetzt nicht unbedingt der Experte, sondern wahrscheinlich eher die Annalena, aber auch zu sagen, sich selbst nochmal ganz kritisch zu sehen, weil wir sind jetzt schon in der privilegierten Position, dass wir uns über solche Sachen Gedanken machen können, dass wir da Geld reinstecken können. Und dann, finde ich, ist man auch ein bisschen in der Pflicht, bei sich selbst nochmal einen Ticken genauer hinzugucken, als vielleicht das andere bei sich machen würden. Ich glaube, man sollte immer so den Maßstab setzen, zu sagen, was können wir gerade umsetzen, was ist irgendwie möglich. Und bei uns ist ja schon relativ viel möglich. Und deswegen, finde ich das eigentlich ganz cool. Und viele Sachen, auch nicht nur Sachen Diversität, aber auch so Sachen wie Klimaschutz oder so, die sind jetzt auch so ein bisschen ins alltägliche Leben übergegangen. Irgendwie dieses Thema, das ist halt, wenn unsere Köchin Katrin kommt, dass es halt immer vegetarisch gibt und manchmal vegan, wo ich mich dann vergesse einzutragen. und das sind einfach Sachen, die jetzt so im Alltag angekommen sind. Das finde ich total schön und die muss man, glaube ich, auch nochmal extra vielleicht wertschätzen. Auch zu sagen, unsere Klausuren, die sind jetzt alle mal, haben sich auch geografisch ein bisschen eingeschränkt. Mit dem Bus fahren wir irgendwie nach Österreich und fliegen jetzt, also bei Barcelona war ich ja zum Beispiel noch nicht dabei. Wir sind ja jetzt erst später dazugekommen. Find's aber total schön und fänd's auch ein bisschen befremdlich, jetzt mit der ganzen Agentur irgendwie zusammen nach, was weiß ich, Sri Lanka zu fliegen oder so.
Okay, no shame on me.
Also nein, du warst ja in Sri Lanka. Nee.
Ich geh da bald hin.
Ach, du gehst bald nach Sri Lanka. Nee, gar nicht. Das war tatsächlich einfach nur ein random Land. Genau, von daher finde ich es eigentlich ganz, ganz schön und finde es auch schön, dass es sich so in den Alltag integriert hat. Und ja.
Ja, wir hatten ja auch schon eine ganze Folge zur Nachhaltigkeit. Mhm. Wenn es euch interessiert, hört euch die an.
Von Daniela und Michi.
Genau, da geht's um die Themen. Aber das ist ja auch, wie du sagst, voll im Alltag angekommen, dass wir uns einfach mehr damit beschäftigen, als wir müssen, weil es für uns ein wichtiger Wert ist. Mhm. Ja. Na, ich habe einen Kritikpunkt noch beim Thema Chancengleichheit, und zwar, wenn man auf die Toilette muss, dann haben wir sind ja ungefähr 50-50, glaube ich, Frauen und Männer, haben aber jeweils eine Frauentoilette und Männer haben, glaube ich,
wir haben zwei.
Zwei Pissoirs und zwei Kabinen. Vier, also können vier Männer auf einmal aufs Klo gehen, während nur eine Frau aufs Klo gehen kann.
Das stimmt.
Das finde ich ganz schön unfair.
Haben wir da schon mal drüber nachgedacht, dass wir das nicht ändern wollen?
Weil ich glaube, wir überlegen da, glaube ich, ich weiß nicht wer, vielleicht ist das ja auch ein Annalena-Thema. Mhm. Ich glaube, das hat sie auch schon auf dem Schirm. Ich glaube, es kommt aus der Zeit, wo fast nur Männer in einem Büro gearbeitet haben.
Das halt in der Zeit gebaut wurde.
Und Frauen sind ja zu Hause und kümmern sich um die Kinder. Dann gibt's halt eine Sekretärin und die muss ja auch auf die Toilette gehen.
Stimmt, also gibt's eine
Aber das finde ich echt, was mich dann denkt, hä, warum eigentlich?
Aber hast du das schon als, also ich bin da auch voll dafür und ich finde auch, man kann das, glaube ich, auch wechseln.
auch stimmt, nicht so einfach, aber es ist so ein Punkt, wo noch nicht perfekt sind. Was jetzt ja auch bald wieder ansteht, ist der 8. März.
Genau.
Wo wir immer, das ist ja der internationale Frauentag, wo wir auch immer abchecken, wie es bei uns gerade um die Gender Pay Gap aussah. Da bin ich auch wieder gespannt, wie die aktuellen Zahlen sind. Aber das sieht ja immer sehr gut aus.
Stimmt. Da bin ich ja auch gespannt, was da rauskommt, ob man sich da noch überlegen kann, ob man noch was macht. Hast du noch andere Sachen? Ich finde es total spannend, andere mal Werte, so ein bisschen in die Kritik.
Kritik?
Ja, einfach zu sagen, wir können ja mal, wir haben jetzt, glaube ich, die Lobeshymne.
Es kommt
gesungen.
Noch mehr Lobeshymne, ich habe noch mehr. Zum Beispiel auch ethische Gesichtspunkte. Wir haben zum Beispiel gesagt, wir wollen in Wien im Sommer keine Kutschfahrt machen, weil wir das einfach nicht gut finden, von den Werten her. Und dann kommen noch so ein paar Sicherheit und Struktur, habe ich ChatGPT gefragt, könnte eigentlich auch ein Wert sein, dass man irgendwie feste Abläufe hat, dass es irgendwie Prozesse gibt, dass man auch ein Gefühl der Sicherheit hat, ein Gefühl der Langfristigkeit, dass man da bleiben darf und so weiter. Ich glaube, das ist schon auch ein Wert ein Stück weit, dass man nicht verbrannt wird, wie es oft bei Agenturen ja auch der Ruf ist.
Das stimmt.
Dann auch sinnvolle Arbeit. Das, was ich tue, hat einen Sinn und ist nicht nur Beschäftigungstherapie. Das ist noch ein Punkt. Und halt auch so Unternehmenskultur. Also was passiert hier, was über reine Arbeit hinausgeht. Aber das spielt ja auch damit zusammen mit der Aktion und so weiter. Oder
das Spiel mit der
Feierabendbierchen, Squash.
Und ich finde auch, das spielt auch ganz hart mit rein, in wie man miteinander arbeitet. Also es ist nicht nur, dass wir uns gegenseitig die Dokumente hinschicken oder Sachen auf den Tisch knallen und sagen, hier, mach mal oder so, sondern das ist schon auch, das ist schon auch besonders, ist, dass man so ein bisschen gegenseitig aufeinander aufpasst, dass man sich auch gegenseitig in der Lage ist, sich in die andere Person gerade reinzuversetzen, so, wenn man irgendwie mit einem Belangen oder so zu jemandem kommt, dass man auch das Gefühl hat, die andere Person will es nicht nur, dass man das macht, sondern auch guckt, passt es irgendwie gerade rein? Braucht man noch irgendwas, um das zu machen? Ist es vielleicht auch sinnvoll, sich da zusammen dran zu setzen zum Teil? Das ist eine Erfahrung, die ich mega wichtig finde. Also auch so diese
wertschätzender Umgang.
Wertschätzender Umgang, wertschätzende Kommunikation. Das finde ich wichtig. Feedback ist so ein Thema. Das passiert, glaube ich, manchmal so zwischendurch, finde ich aber auch total wichtig. Also mein Props geht raus an Björn, der während wir an dem KUKA-Projekt saßen, an den Videos und absolute nicht keinen Einblick in dieses, also nicht keinen Einblick hatte, aber sehr lange keinen Einblick in diese Videos hatte. Wie sehen die? Wir haben am Anfang das einmal abgestimmt mit ihm, so und dann war erstmal, glaube ich, für Björn so eine riesen Blackbox, aber trotzdem auf jede Mail, die irgendwie mit dem Kunde ausgetauscht wurde, auf jeden Wasserstand, den wir durchgeschickt haben oder so, wir sind jetzt gerade dabei oder die Rohschnitt ist jetzt fertig oder wir machen jetzt gerade das.
Da kam ein tausend Dank.
Da kam ein tausend Dank mit 30 Ausrufezeichen und das ist schon auch immer, das gibt einem schon auch immer so einen kleinen Push.
Es reicht einfach nur, sich gesehen zu fühlen.
Voll.
Dass man nicht so eine Nummer im System ist, sondern jemand, der ein Mensch. Und ich finde, Kritik ist bei uns auch, also das kann jeder, glaube ich, sagen, was er denkt. Ja,
das Gefühl habe ich auch.
Nee, ich habe auch noch einen anderen Punkt, so Thema Kundenportfolio. Ist ja auch was in die Werte reingeht. Woher beziehen wir unser Geld? Wie sehr achten die Kunden auf Ethik und Werte? Und ich glaube, das ist schon auch ein Punkt, wo wir drauf achten, aber wo man auch nicht immer, glaube ich, 100% einhalten kann. Also ich glaube, wir hatten auch in der Vergangenheit Kunden, die wir nicht auf die Webseite nehmen, weil wir sagen, wir sind da nicht 100% fein damit, aber wir haben auch schon Aufträge abgelehnt, weil wir gesagt haben, geht nicht.
Voll. Und das ist auch, ich glaube, das ist tatsächlich auch sogar eine Art Ausschlusskriterium, wäre jetzt für mich persönlich, zu sagen, wenn wir jetzt in unserem Portfolio, was weiß ich, Rheinmetall und die oder irgendwelche anderen Waffenhersteller oder was auch immer hätten.
Nee, das wäre No-Go.
Dann würde ich, glaube ich, auch echt sagen, ich weiß, dass es ja gar keine Möglichkeit ist, aber dann wäre tatsächlich echt die Überlegung zu sagen, okay, Leute, dann würde ich mich nicht mehr gut fühlen, zu arbeiten. Ich glaube, das ist ja sowieso der Trend, dass, glaube ich, diese soften Werte immer wichtiger werden. Gerade auch so aber natürlich auch in meinem Umfeld zu sagen, dass Leute so ein bisschen Sinnhaftigkeit irgendwie auch voranstellen. Zu sagen, ich will, dass das, was ich mache, Purpose hat. Ich will eben nicht nur dahin gehen, 8 Stunden absitzen, dafür so viel Geld wie möglich kriegen und dann wieder nach Hause gehen. Das ist schon auch ein wichtiges Kriterium und finde es auch nach wie vor immer spannend, weil wir natürlich dann auch viele mit vielen Kundis zusammenarbeiten, die in ihrer, weil sie auch größer sind als wir, natürlich in ihren Werten vielleicht irgendwie ein bisschen anders aufgestellt sind, zu sagen, also wenn wir jetzt halt sagen, wir machen bestimmte Sachen so nachhaltig wie möglich, wenn es Drucksachen sind zum Beispiel, oder wir verzichten auf Sachen, wie zum Beispiel so Wegwerf-Merchandise oder halt Plastik ohne Ende in so Giveaway-Sachen, gibt es natürlich trotzdem nach wie vor Kundis, die genau das irgendwie haben wollen, die auch sagen, unser Budget gibt halt nur so und so viel her, wir wollen aber trotzdem was machen. Und da finde ich es nach wie vor natürlich immer schwierig, die Abwägung zu sagen, wir empfehlen natürlich, also wir empfehlen halt ganz viel und machen, versuchen unseren Einfluss über Empfehlungen und über Beratung so in die Sachen mit einfließen zu lassen. Aber manchmal ganz häufig kommt dann halt auch einfach zurück, näher, wir haben euch gehört, wir wissen, dass das vielleicht der nachhaltigere Weg ist und entscheiden uns aber trotzdem für was anderes. Und ja, das ist was man dann aushalten muss. Und ist die Frage, also ich würde jetzt nicht wegen einem Kugelschreiber, wegen 1000 Kugelschreibern kündigen.
Nee.
Aber ist natürlich auch ein Thema, wo man immer so ein bisschen im Blick haben muss, finde ich.
Wir hatten ja auch gestern so ein Meeting, wo wir Giveaways tatsächlich gebrainstormt hatten, wo du dann auf einmal daneben saßt und TikToks gemacht hast. Da meintest du ja auch, irgendwie, ja, 7 € für ein Giveaway, hatten wir gesagt, ist schon sehr hochwertiges. Und dann meinst du auch, ja, Nachhaltigkeit hier 7 €, viel zu teuer, lass aus Plastik machen und so. Und das ist ja schon ein bisschen so, dass man immer, wenn man aufs Budget schaut, wie viel kann man damit machen, dass man schon immer guckt, okay, maximal rausholen könnten wir so viel, aber es wäre halt irgendwie auch ein bisschen Kacke.
Voll.
Aber ja.
Und ich kenne natürlich auch, ich gucke auch bei ganz vielen Sachen so gerade auch mit der privaten Brille da in dem Sinne ja drauf, dass ich privat, natürlich würde man privat mehr ausgeben für ein nachhaltigeres Produkt. Da denkt man aber natürlich nicht in den Massen.
Aber nicht für 1000 Leute.
Man denkt nicht in den Massen, man denkt auch dann nicht auch einfach an die Einkaufspreise, also dass natürlich für ein Unternehmen Sachen günstiger sind, obwohl es die gleichen Sachen sind, die man vielleicht privat auch kaufen würde. Voll. Und da ist natürlich dann auch immer die Frage der Teilhabe, und das ist so ein bisschen, wo sich, und das ist mega hart, wo sich Diversity vielleicht und Nachhaltigkeit so ein bisschen clashen, zu sagen, wir wollen zum Beispiel bei Arbeitgebermarken, dass so viele Leute wie möglich Teil der Marke sein können, dass sie so viel, dass wir alle mitnehmen, dass alle einen Teil davon kriegen, und gleichzeitig ist natürlich das immer nachhaltiger, also ist immer immer Druck auf der Nachhaltigkeit zu sagen, okay, wir müssen jetzt halt 1000 Giveaways irgendwie einkaufen, müssen 1000, man kann halt nicht 1000 richtig nachhaltige Hoodies kaufen, dann,
ja,
keine Ahnung.
Und jeder Sticker, jede Postkarte ist ja eigentlich unnötig, wenn man das so sieht, das ist nicht notwendig, aber es hilft halt, die Botschaft rauszutragen. Und ich finde, mir ist es auch gar nicht so wichtig, dass, glaube ich, jeder Wert bis in die letzte Konsequenz durchgezogen wird, weil ich glaube, dann könnte man nicht mehr wirtschaften. Oder darf halt überhaupt nicht wirtschaften, weil dann ist man kapitalistisch, keine Ahnung. Aber ich finde es einfach wichtig, dass drüber gesprochen wird und dass zumindest die Awareness irgendwie da ist und man drüber nachdenkt.
Voll.
Auch wenn man sich nicht immer dafür entscheiden kann, aber.
Und wenn man sich dafür entscheiden würde, zu sagen, wir machen jetzt nur 5 Hoodies, die so hochwertig produziert sind wie möglich, und dann ist unser Budget halt weg, dann natürlich die Frage, wer kriegt denn die 5 Hoodies? So, sind das
die
5 Leute aus der
Gleichberechtigung nicht mehr.
Sind das die 5 Leute aus der Führungsetage, die dann alle mit den Hoodies rumrennen und sagen, Leute, guck mal, wir sind mega nachhaltig, und alle denken sich so, boah, geil, ich hätte auch gern so einen Hoodie, danke dafür. Da geht das Geld dann drauf. Voll, und das ist, ja, wie du sagst, das ist so eine Abwägungsfrage, und ich glaube, da sind wir auch schon ganz gut, uns in so Abwägungsprozesse reinzustürzen und so zu verargumentieren. Ganz häufig haben dann doch irgendwie die Kundis vielleicht das letzte Wort. Und ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man die Empfehlungen auch ausspricht. Und ich habe das Gefühl, dass natürlich bei den Kunden auch mehr Awareness da ist für solche Themen.
Wir haben ja auch viele, die auch sagen, wir dürfen nur nachhaltig produzieren, weil das einfach unsere Werte sind. Und dann fallen auch schon Sachen einfach weg. Und dann kommt es aber vom Kunden. Das ist, glaube ich, bei Ministerien und so oft so.
Und ich habe auch das Gefühl, und deswegen ist mir das auch wichtig, dass wir das selber halt auch machen, ist, weil ich auch finde, wir können nur Dinge empfehlen, wo wir auch selbst dahinter stehen und die auch umsetzen. Und dadurch finde ich, wenn wir selbst neben politischen Aktionen oder auch, dass wir einfach selber demonstrieren, wie man im Alltag nachhaltig Sachen machen kann, dass wir dann auch eine viel glaubwürdigere Basis haben, das rein zu empfehlen, dass die Wahrscheinlichkeit auch steigt, und das ist ja auch immer ein bisschen taktisch gedacht, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sich Kunden für so eine Lösung entscheiden, wenn sie sehen, dass das schon funktioniert und dass wir schon wissen, wie man das in den Alltag integrieren kann und so. Und das finde ich, ist mir dann auch in dem Gesichtspunkt wichtig, dass wir da bei uns vielleicht auch ein bisschen päpstlicher sind als der Papst und genau hingucken, weil das natürlich schon auch ein Glaubwürdigkeitsthema ist. Und auf der anderen Seite, ich das natürlich auch einfach cool finde, wenn wir da hinten dran sind. Und auch bei uns kann man auch ganz viele Sachen machen. Kritikpunkt 1 auch. Ich würde auch sagen, wir haben dafür, dass wir sehr nachhaltig denken, immer auch sehr, sehr viele Sticker. Ich finde auch bei uns jetzt, dass das Thema Nachhaltigkeit natürlich schon immer eine große Rolle spielt. Ich finde aber auch, dass wir zum Beispiel im Vergleich zum letzten Jahr, dieses Jahr oder so, nach der größeren Nachhaltigkeitsoffensive, die wir so ein bisschen gemacht haben, da gab es ja die 20-Jahr-Feier, wir hatten eine Zeit lang nur Sticker auf Papier und hatten so, da war das Thema Nachhaltigkeit voll präsent. Und ich finde, es flacht auch tatsächlich, ein paar Sachen haben sich einfach integriert in den Alltag und sind jetzt einfach Teil des Alltags und werden umgesetzt, finde ich cool. Ein paar Sachen sind aber, glaube ich, auch wieder so ein bisschen unter den Tisch gefallen. Auch zum Beispiel, dass wir jetzt ein Brandbook haben, finde ich natürlich mega geil. Da sind aber auch wieder ein Haufen Sticker dabei und so. Also es ist irgendwie auch, manche Sachen gehen dann wieder so ein bisschen rückläufig. Und ich finde, da müssen wir uns dann auch wieder selber so ein bisschen ertappen dabei, zu sagen, dass man nicht schludrig wird. So, weil ich glaube, das passiert ganz, ganz schnell.
Ja, aber ich habe das Gefühl, das liegt auch ein bisschen daran, dass es irgendwie so viele Themen sind. Ich habe auch gemerkt, irgendwie im Freundeskreis oder so, wenn man mit Leuten spricht, sagen manche, ja, ich beschäftige mich eigentlich gar nicht irgendwie mit Politik oder auch nicht mit Nachhaltigkeit. Und dann merke ich, okay, krass, denen geht's auch mental ein bisschen besser dadurch, weil die einfach sich auch nicht so. Also manchmal macht mich das richtig fertig, wenn ich merke, niemanden juckt's eigentlich, was den Fleischkonsum, was der für Auswirkungen hat, weil alle gerne ihr Schnitzel essen und dann juckt's keinen. Und wenn ich mich damit beschäftige, dann zieht's mich runter und was bringt's mir am Ende? Und das ist, glaube ich, auch spielt schon auch ein bisschen mit rein, dass es einfach auch eine Belastung ist, sich mit den Themen die ganze Zeit zu beschäftigen. Ja, das ist bei dir auch so, oder nicht? Ich finde gerade, ich war ja auch mal 2 Jahre komplett vegan, jetzt bin ich's nicht mehr. Und ich weiß nicht, ich war damals auch immer so bei, ja, ich glaube, ich hätte mich damals gejudged. Und weiß nicht, es nimmt aber auch ein bisschen mentale Last von den Schultern, nicht mehr 100% konsequent zu sein. Und ich glaube, das spielt da auch ein bisschen mit zusammen, dass es auch einfach viel ist, alles.
Voll. Und das ist ja
nur Menschen sind, die dann auch mal zusammenbrechen unter der Last.
Ich finde auch in diesem
ohne es entschuldigen zu wollen.
Nein, gar nicht. ich finde auch, das ergibt so ein bisschen vielleicht so eine Art Dreieck, zu sagen, es gibt halt verschiedene Themen, die irgendwie alle in Bezug zueinander stehen, Nachhaltigkeit, Diversity, irgendwie Mental Health auch so. Also quasi, natürlich, wenn wir alle richtig, richtig perfekt gibt's nicht, aber wenn wir alle so achtsam leben würden, wie wir könnten, dann wäre der Alltag wahrscheinlich tatsächlich von heute auf morgen ziemlich deprimierend, weil wir auf einmal nichts mehr dürften, sozusagen, was wir eigentlich machen wollen. Ich glaube auch, dass das so ein, zum einen glaube ich, dass es ein Gewöhnungsding ist. Ja. Und dass man, glaube ich, schon auch immer durch diese sehr idealisierten Vorstellungen von veganem Leben und so und von vielen Leuten, die das auch so vorleben, die natürlich sagen, ich bin 100% vegan und jeder, der nicht vegan ist, ist ganz schlimm. Und dass man diese kleine Stimme im Kopf hat, die habe ich auch, die irgendwie immer judged, wenn man irgendwas macht, von dem man weiß, dass man es eigentlich gerade besser machen könnte.
Ja.
Und ich finde es dann aber auch voll in Ordnung zu sagen, dass man sich, und ich glaube, zu der Erkenntnis kommen die meisten Leute, die irgendwie vegan leben und dann merken, dass es auch okay ist, Ausnahmen zu machen, dass man sich nicht für jede Kleinigkeit sofort mega selber runtermachen muss. Und und ich glaube aber auch tatsächlich, dass es dann einfach so ein bisschen, wenn es einmal im Alltag auch übergegangen ist, dass man sich da locker machen kann und einfach zu sagen, ja, so, ich lebe so verantwortungsvoll, wie es meine Mental Health und aber auch meine Lebensumstände zulassen. Und genau.
Hatte ich ja auch in der Nachhaltigkeitsfrage mit Daniela, dass wenn alle 90% geben, bringt's viel mehr, als wenn nur 2 Leute 100% geben.
Voll. Ja. Und zu der Erkenntnis bin ich auch gekommen und die supporte ich so auch. Und natürlich muss man immer auch nach sich selbst schauen. Aber halt auch nicht zu viel. Also ich finde, man darf, muss da auch sich schon auf eine ganz unangenehme Art selber mit sich selbst ehrlich sein, zu sagen, was betrifft mich gerade wirklich? Also auch so ein bisschen innerlich Prioritäten setzen. So, was ist wirklich was, was mir Lebensqualität zieht? Und was ist Bequemlichkeit? Und die Grenzen sind immer fließend. Aber es ist natürlich schon auch dann, da muss man auch hart ins Gericht mit sich selbst gehen und dann aber auch wissen, wann man loslassen muss. So eine richtige Code-Life-Coaching-Folge.
Ja, ich glaube, man ist auch sehr gut darin, vor sich selber auch Dinge zu rechtfertigen und Ausreden zu finden. Da muss man sich vielleicht manchmal auch ertappen und sagen, ja, okay, das stimmt jetzt eigentlich nicht ganz, ich könnte es schon auch anders machen. Was ich dich noch fragen wollte, hast du eigentlich irgendwie im Freundeskreis auch Leute, deren Werte komplett anders sind als deine?
Komplett ist schwierig zu sagen. Ich würde tatsächlich schon sagen, dass die Leute, mit denen ich mich umgebe, dass wir alle schon auf einer relativ ähnlichen Wellenlänge sind. Und ich glaube tatsächlich auch von mir, dass ich zum Beispiel mit einer Person, was weiß ich, die rechtsradikal ist, die irgendwelche, also wirklich Tendenzen zu Rassismus, Sexismus und anderen Sachen hat, dass ich auf einer ehrlichen Basis, egal wie lange man sich kennt, mich ganz, ganz schwer damit tun würde, wirklich befreundet zu sein, weil ich einfach das nicht mögen würde. Ich glaube, dass ich dann dazu tendieren würde, und das ist natürlich auch immer sehr viel verlangt von sich, ich glaube, dann würde ich halt versuchen, zu sagen, mit der Person ins Gespräch zu gehen, zu sagen, ich würde gerne mit dir befreundet sein, weil wir uns vielleicht schon lange kennen oder weil ich dich an sich mag, weil du viele Werte hast oder viele Eigenschaften hast, die ich mag, aber das sind halt Eigenschaften, die mit denen kann ich einfach nicht. So, da kann ich auch nicht einfach dann da sitzen und zuhören und das wegignorieren. Das würde einfach nicht gehen. Das würde mich kaputt machen, glaube ich, dann in dem Moment. Und dann wäre halt die Frage, entweder kriegt man das dann gelöst durchs Gespräch. Wenn man das nicht gelöst kriegt, dann würde ich echt ehrlicherweise hart sagen, ich glaube, dann könnte ich mit einer Person nicht befreundet sein, die in einem ganz, ganz anderen Wertespektrum irgendwie ist. Und ich merke aber schon, dass zum Beispiel dadurch, dass ich vom Dorf komme und so, viele Freunde aus der Heimat schon noch einen anderen, in einer gewissen anderen Lebensrealität sind, die zum Beispiel, das ist kein tiefgreifender Unterschied oder so, aber dass ich viele Leute vom Dorf kenne, denen ihr Auto ist heilig, aber nicht nur im Sinne von, ich brauche halt mein Auto, sondern die sind natürlich aufs Auto angewiesen, da bin ich auch voll dabei. Wenn du im Dorf lebst, kannst du halt nicht einfach, hast nicht den Luxus zu sagen, ich nehme jeden Tag die Öffis. Die sind dann auf ihr Auto angewiesen. Gleichzeitig rutschen die in diese andere Schiene, die ihre Autos vergöttern.
Ich lass mir die doch sagen, mein Auto nicht.
Fetteres Auto, wenn da halt nicht viel los ist, dann trifft man sich halt mit seinen Karren auf dem Meckes-Parkplatz und gibt damit an oder so. Und das finde ich halt mega affig. Und das ist aber jetzt zum Beispiel noch kein tiefgreifender Grund, zu sagen, okay, mit dir kann ich nicht befreundet sein.
Ich habe auch einen Nachbarn, der hat den Parkplatz neben mir in der Tiefgarage. Und ich kenne den nicht, aber ich mag ihn nicht. Weil er hat so einen unfassbar großen SUV, dass ich habe eigentlich einen gewissen größeren Parkplatz sogar, aber ich muss immer ganz am Rand parken, dass ich noch aussteigen kann, weil er auf beiden Linien stehen muss, weil sein Auto so gottlos groß ist, wo ich mir denke, warum? Also das gibt keinen Grund, so ein riesiges Auto zu haben, wenn man nicht Schafe transportieren muss. So, das nervt mich immer voll. Naja, egal.
Verstehe ich zu 100%. Einmal angenommen, du würdest ihn mögen,
mich auch gut verstehen mit dem, ich kenne den ja nicht.
Kann sein. Und ich finde, also mein Mittel der Wahl ist in solchen Situationen ganz häufig, ich lasse mir nicht das Recht nehmen, mich darüber lustig zu machen. Wenn wir befreundet sind und du fährst ein dickes Auto und das ist das einzige Manko in dem Sinne, was du hast, und du vergötterst dein Auto, dann habe ich das Recht, dich dafür auszulachen. Du hast auch das Recht, mich dafür auszulachen, dass ich Veganer bin. Also wenn andere Leute überhaupt nicht damit übereinstimmen. Ich habe jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel von meiner besten Freundin aus der Heimat, ihr Papa ist Jäger. Die essen alle, die Family isst ultra gerne Fleisch, die jagen da viel selbst. Die haben jedes Recht darüber, sich lustig über mich zu machen als Veganer, und ich habe jedes Recht darüber, mich lustig zu machen, über ihre Autosachen. Und ich glaube auch, dass ja in jedem Witz vielleicht auch mal ein bisschen Wahrheit steckt und es auch schon dafür sorgt, dass man sich so ein bisschen reflektiert. Und genau, also auf der Ebene kann man sich schon auch gut verstehen, und Humor ist eh ein starkes Mittel.
Und das finde ich einen super Umgang damit.
Voll.
Also, das finde ich gut.
Aber ja, wie ist es bei dir im Freundeskreis? So, hast du da einen anderen Take? Sagst du, du kannst Werte komplett von Freundschaft abkoppeln, oder ist es so ähnlich?
Nee. Also ich habe halt auch keinen Case, wo es so ist. Ich habe auch in meiner Familie nicht den Onkel, der an Weihnachten immer mit mir diskutiert oder so. Das habe ich wenig. Und deswegen kann ich es nicht sagen, aber an sich würde ich mich da so positionieren wie du, dass ich sage, wenn es so um Sachen geht, dass jemand halt Fleisch isst und ich nicht, dann ist es halt so. Also deswegen würde ich jetzt nicht sagen, ich kann mit dir nicht befreundet sein. Mein Freund isst auch Fleisch. Aber wenn es halt so fundamentale Sachen sind, dann würde ich glaube auch sagen, ich kann nicht mit einer Person sein, die so denkt. Und dann.
Vor allem bei mir ist, halt, glaub, ist die Grenze vor allem erreicht, in dem Sinn quasi, es ist mir zum Beispiel, wenn eine Person Fleisch isst oder ihr Auto feiert, dann ist es in der Regel erstmal eine Sache, die die Person selbst betrifft.
Ja.
Bei mir finde ich auch, ist natürlich ganz arg, wenn es dann halt um den Umgang mit anderen auch geht. Zu sagen, wie geht die Person mit anderen Menschen um, ja, was ist ihr grundlegendes Wertebild. Und ja, von daher auch eine Person, die einfach permanent uncool zu anderen ist, das fände ich auch einfach nicht. Aber zu mir nett ist, das würde in mir auch ein ganz komisches Gefühl auslösen. Da bin ich, glaube ich, irgendwie zu, das fände ich dann einfach nicht glaubwürdig und nicht cool. Und ich glaube, da ist dann bei mir häufig auch eher die Grenze erreicht, als bei Sachen, die jetzt die Person für sich irgendwie anders macht oder so.
Ja, das stimmt.
Wir haben zu dem Thema ja auch noch eine Hörerfrage, mit der wir das vielleicht so ein bisschen abschließen können, die wir jetzt auch vielleicht schon ein bisschen vorweggegriffen haben. Nämlich fragt der Mike, sind gemeinsame Werte wichtiger als Gehalt, Arbeitsbedingungen und Karrierechancen?
Schwierige Frage. Ich glaube nicht, dass ich sagen würde, sie sind auf jeden Fall wichtiger als all das. Aber ich glaube, sie sind wichtig. Und wie ich auch vorher gesagt habe, mit diesen Privilegierten, nicht jeder kann die Werte über alles stellen, weil man vielleicht einfach keinen anderen Job hat oder in seinem Umfeld es nicht anders geht. Aber mir zum Beispiel ist es, wenn ich jetzt einen Arbeitgeber hätte, der mir mehr Geld gibt, aber dafür für Rheinmetall arbeitet, würde ich lieber hier bleiben. Mit weniger Geld und besseren Werten. Ist es bei dir?
Same. Und ja, ich bin in der privilegierten Situation zu sagen, ich arbeite gerne hier und kann mit meinen Werten hier auch irgendwie was beitragen. Und ja.
Ich kann auch noch mal ein bisschen aus Employer-Branding-Sicht drauf gucken, weil wir haben da auch immer diese Umfragen, wo wir fragen, warum arbeitest du da, wo du arbeitest? Und das meiste ist immer passendes Stellenprofil, Wohnort, nee, passt halt. Und dann ist es aber schon so, glaube ich, auch im Kampf der Unternehmen um gute Fachkräfte, dass die Werte immer wichtiger sind, also gerade wichtiger sind, als sie früher waren, weil es einfach um so kleine Differenzierungen geht, warum ich jetzt mich bei dem bewerbe und nicht bei dem anderen. Und daher?
Ich glaube auch, das würde auch unsere Instagram-Umfrage stützen. Wir haben ja so, so einen kurzen Slider rausgeballert. Und der ist tatsächlich bei der Frage, wie wichtig ist es euch, dass euer Unternehmen oder Arbeitgeber eure Werte repräsentiert, würde ich mal sagen, bei stramm 75% von 100%. Das heißt auch so der Instagram-Community scheint es relativ wichtig zu sein.
Mega.
Yes. Schöne Folge. Weirdly deep, um so einen Tag zu starten. Eigentlich hätte ich das emotional. Gefühl, sehr emotional und das Gefühl, so emotional wäre ich jetzt already für den Feierabend. Von daher.
Naja, jetzt gibt's Mittagspause.
Jetzt gibt's erst eine Mittagspause. Yes. Danke, Nale.
Für danke, die schöne Janik.
Folge. Und bis zum nächsten Mal.
Ciao.